Die Eisenbahnbrücke türmte sich vor Joel auf. Dort brütete sie wie ein versteinertes Urzeittier. Das Mondlicht blinkte in den mächtigen Eisenbogen. Einmal war Joel hilflos auf einem der Bogen herumgeklettert. Schließlich war Samuel hinaufgeklettert und hatte ihn gerettet. Joel schauderte bei dem Gedanken. Wenn er heruntergefallen wäre, gäbe es ihn nicht mehr. Er wäre wie Lars Olsson gewesen, ein Skelett unten in der kalten Erde mit einem Stein über dem Kopf. Joel Gustafsson, im Alter von 11 Jahren gestorben. Joel fand, der Tod war schwerer zu begreifen als das Leben, und das war schon kompliziert genug. Sich selbst als nichts vorzustellen, das ging nicht. Außerdem war man so lange tot, das war das Schwerste von allem. Lars Olsson war schon 20 Jahre tot, länger als Joel bisher gelebt hatte. Aber es gab viele, die waren schon hunderte von Jahren tot. Wenn man nur nicht so lange tot sein müsste, dachte Joel, während er nachdenklich die Eisenbahnbrücke betrachtete, dann wäre es vielleicht zu ertragen. Joel hatte beschlossen, Gertrud von seinen Neujahrsgelübden zu erzählen. Aber vielleicht nicht von allen dreien. Er wusste immer noch nicht, ob er von Enströms neuer Verkäuferin erzählen sollte, die schon nur in durchsichtige Schleier gehüllt in seinem Kopf tanzte. Joel war nicht sicher, wie Gertrud reagieren würde. Das war das Einzige, worüber er und sie noch nie gesprochen hatten, über andere Frauen. Gertrud saß in ihr apfelsinenfarbenes Sofa gekuschelt und las in der Bibel. Sie legte sie weg. Über dem Loch, wo früher die Nase gewesen war, trug sie heute ein kariertes Taschentuch. Sie hatte es zu einem Ball zusammengerollt und hineingedrückt.
»Ich hab schon gedacht, du hättest mich vergessen«, sagte sie. »Es ist lange her, seit ich dich zuletzt gesehen habe.«
»Wir haben so viel für die Schule zu tun«, antwortete Joel, was ja auch fast stimmte, aber nicht ganz. In Wirklichkeit waren einige Wochen vergangen, ohne dass er an Gertrud gedacht hatte.
»Aber jetzt bist du da«, fuhr sie fort. »Und das bedeutet natürlich, dass du irgendwas mit dir herumträgst?«
Joel nickte. Dann erzählte er von seinen Neujahrsgelübden. Sie hörte zu, den Kopf wie üblich geneigt und das Kinn in die Hand gestützt. Erstmal ließ Joel die Sache mit Enströms Verkäuferin aus.
»Gibt es eine Altersgrenze?«, fragte er, »um Rockkönig zu werden? Oder Verkäufer von Wohnwagen?«
»Man kann vielleicht zu alt sein«, antwortete sie, »aber nicht zu jung.«
Er wusste, dass Gertrud Elvis Presley mochte. Manchmal hatten sie gemeinsam Schallplatten gehört und versucht herauszufinden, was die Texte bedeuteten.
»Elvis hat wahrscheinlich schon gesungen, als er im Bauch seiner Mutter war.«
Die Antwort gefiel Joel nicht. Sie war allzu unbestimmt.
»Aber dann, als er geboren war?«
»Der hat bestimmt immer gesungen.«
Joel begriff, dass Gertrud ihm keine bessere Antwort geben konnte. Deshalb ging er über zu den Wohnwagen. Er erklärte, dass das eigentlich Samuels Idee war.
»Da könnte was dran sein«, sagte sie. »Aber besonders lustig kommt mir das nicht vor, auf einem Parkplatz rumzulaufen, auf dem ein Haufen Wohnwagen stehen, und sie dann verkaufen müssen. Woher willst du so viel Geld kriegen, um sie zu kaufen?«
»Ich will sie nicht kaufen. Ich will sie verkaufen.«
»Aber zuerst musst du doch was haben, was du verkaufen kannst. Und was du verkaufen willst, musst du erst kaufen.«
Das hatte Joel nicht bedacht. Ihm würde ja wohl niemand Wohnwagen gegen das Versprechen, sie später zu bezahlen, zur Verfügung stellen. Das entschied die Sache. Er brauchte nicht mehr zu zögern. Er würde Rockkönig werden. Er erzählte, dass er schon bei Kringström gewesen war. Zuerst wollte er Gitarre spielen lernen, dann wollte er singen üben.
»Ich wusste gar nicht, dass du besonders gut singen kannst«, sagte sie vorsichtig.
»Elvis singt auch nicht gut«, sagte Joel bestimmt. »Aber er singt laut.« Sie nickte nachdenklich.
»Aber er singt doch trotzdem ganz gut.«
»Eher laut.« Joel wollte nicht weiter darauf eingehen, jedenfalls nicht in diesem Augenblick. Wenn er erst mal Gitarre spielen gelernt und ein paar Lieder eingeübt hatte, würde er es ihr vorführen. Sie fragte, ob er Saft haben wollte. Das wollte er. Sie gingen zusammen in die große Küche. Joel sah ihr zu, wie sie Saft eingoss. Er dachte, dass Gertrud hübsch sein könnte, wenn sie nur eine Nase gehabt hätte. Und sich ordentliche Kleider anziehen würde, wie andere Leute, nicht diese komischen Röcke, die sie sich selbst nähte. Plötzlich war es, als ob Joel nur diese Nase sah, die es nicht gab, und ihre merkwürdigen Kleider. Woher das Gefühl kam, wusste er nicht, aber plötzlich fand er sie eklig. Sie reichte ihm das Saftglas. Er nahm es entgegen.
»Was ist?« fragte sie.
»Nichts.«
»Ich sehe doch, dass du über etwas nachdenkst.«
»Hör auf damit!« Jetzt überfiel es ihn noch stärker, das Gefühl, dass Gertrud eklig war. Eine Person außerdem, die ihn geradewegs durchschauen konnte, seine Gedanken lesen konnte. Wie nannte man solche Leute? Eine Hexe war sie, aber ohne die lange Nase. Gertrud war schlimmer, sie hatte überhaupt keine Nase. Dann ging alles sehr schnell. Er warf das Saftglas an die Wand. Es zersplitterte und Saft spritzte über Gertruds Kleider. Etwas landete außerdem auf dem Taschentuch, das sie sich ins Nasenloch gesteckt hatte. Aber das sah Joel nicht mehr. Da hatte er sich schon umgedreht, die Küche verlassen, seine Jacke an sich gerissen und seine Stiefel mit auf den Hof genommen. Er hatte Herzklopfen und wusste nicht, was er getan hatte. Er zerrte an den Schnürsenkeln und fluchte. Ständig drehte er sich um, aber Gertrud kam nicht. Als er die Stiefel endlich anhatte, schwitzte er vor Anstrengung. Er lief davon, so schnell er konnte. Erst als er die Hälfte der Eisenbahnbrücke hinter sich hatte, blieb er stehen und holte Luft. Aus seinem Mund stieg eine Atemwolke. Unter dem Schweiß begann er zu frieren. Er zitterte. Aber das meiste kam von innen. Was hatte er eigentlich getan? Warum hatte er das Saftglas gegen die Wand geworfen? Als Freund hatte er Gertrud besucht. Er wollte, dass sie ihm auf einen Teil all der Fragen, die er mit sich herumschleppte, antwortete. Aber als sie ihm eine Frage stellte, hatte er ein Glas gegen die Wand geworfen. Jetzt bereute er es. Er war immer noch außer Atem und fror sehr. Der Schweiß stach wie Stecknadeln unter dem Hemd auf seiner Haut. Er starrte ins schwarze Wasser. Noch gab es kein Eis, aber das Wasser begann zu erstarren. »Ich springe«, dachte er. »Das war zu viel. Ich kann Gertrud nie wieder treffen. Warum habe ich das getan?« Er dachte, dass er eigentlich auf der Stelle zu ihr zurückgehen müsste. Sie hatte sich ja auch nicht verstanden, was passiert war. Aber vielleicht konnte sie es ihm erklären? Ihm erklären, was er getan hatte? Doch er kehrte nicht um. Dafür war er viel zu feige. Er rief es geradewegs in den Himmel. »Weil ich zu feige bin! Joel Gustafsson ist ein richtiger Feigling!« Dann ging er nach Hause. Ihn fror, dass er zitterte. Und er klapperte mit den Zähnen. Als er in die Wohnung kam, saß Samuel am Radio. Eine weinerliche Stimme hielt einen Vortrag. Samuel war eingeschlafen. Er schlief mit offenem Mund. Joel tappte an ihm vorbei. Er schloss die Tür hinter sich, zog sich aus und kroch in sein Bett. Langsam taute er auf. Er machte die Augen fest zu und dachte, dass alles nur Einbildung gewesen war. Er hatte gar kein Glas bei Gertrud an die Wand geworfen. Sie war nicht traurig. Aber was geschehen war, ließ sich nicht wegdenken. Er merkte, dass er Magenschmerzen hatte. Es gab Augenblicke im Leben, da wusste Joel Gustafsson überhaupt nicht, was er machen sollte. Dies war so ein Augenblick. Er hörte, dass Samuel aufgewacht war. Jetzt stellte er das Radio ab. Joel zog sich die Decke über den Kopf und tat so, als ob er schliefe. Samuel öffnete die Tür einen Spalt, lauschte. Dann schloss er die Tür wieder. Aber Joel blieb wach. Hätte er seinen Körper dort im Bett liegen lassen können, er wäre einfach weggegangen. Aber Menschen können nicht aus ihrer Haut, das können nur Schlangen. Was geschehen war, wusste er nicht. Wenn er Gertrud eklig fand, dann konnte sie doch nichts dafür. Schließlich hatte sie sich nicht selbst die Nase abgeschnitten. Samuel war eingeschlafen. Das Schnarchen dröhnte durch die Wand. In diesem Augenblick war es schwer, an Enströms neue Verkäuferin zu denken. Oder dass er bald seine Karriere als Schwedens jüngster Rockkönig starten würde, vielleicht sogar der jüngste Rockkönig der Welt. Er stand auf und ging zum Fenster. Der Sternenhimmel war ganz klar. Dann schaute er auf die Straße, wo eine einsame Straßenlaterne den Schnee beleuchtete. Dort, an der Stelle, hatte er einmal den geheimnisvollen Hund vorbeilaufen sehen. Plötzlich spürte er einen Stich in der Brust. Jemand stand dort im Schatten, ganz am Rand des Lichtkegels. Zuerst glaubte er, es sei Einbildung, aber dann war er sicher. Dort stand jemand und sah zu seinem Fenster hinauf. Es war Gertrud.